Barmherzigkeit ist das Jahresthema, die Jahreslosung aus Lukas 6, 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. In der letzten Woche hatte ich dazu schon eine Eröffnungspredigt sozusagen gehalten, etwas ganz Grundlegendes zur Barmherzigkeit gesagt. Ich möchte da einen Gedanken nur herausgreifen, um anzuknüpfen, nämlich Barmherzigkeit Gottes, was ja unser Maßstab ist, unsere Orientierung. Denn Jesus sagt, seid barmherzig wie euer Vater. Muss man fragen, wie ist denn Gott barmherzig? Gott ist so barmherzig mit uns, dass er tatsächlich auf Augenhöhe hinabkommt und sich ganz an die Seite derer begibt, denen er helfen will. Das ist bei uns oft anders. Wir haben Formen von Barmherzigkeit, wo man vielleicht immer etwas spendet. Das ist ja auch zum Beispiel Sinn der Sternsinger-Aktion. Wir wollen Barmherzigkeit zeigen, die Kinder sammeln, damit anderen geholfen wird. Aber selbst wenn zum Beispiel jemand sagen würde, ich spende 100 Euro, würde sich das eigene Leben dadurch überhaupt nicht verändern, nicht wahr? Es würde eigentlich gleich bleiben, man hätte 100 Euro weniger. Gottes Barmherzigkeit besteht darin, dass Jesus sein Leben völlig aufgibt, vom Himmel auf die Erde kommt. Das ist totale Selbstaufgabe. Und dann sich ganz an die Seite derer begibt, denen er helfen will, in den Dreck hinein, in das Ungemütliche. Und deswegen ist das so ein gutes Zusammentreffen jetzt, dass das noch Weihnachts- und Epiphaniaszeit ist, wo wir ja der Menschwerdung Gottes gedenken. Dieser Spruch, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das ist eine Barmherzigkeit, die wirklich mitleidet und mitfühlt und an die Seite derer geht, die Hilfe brauchen. Und jetzt will ich noch zweimal zum Thema Barmherzigkeit predigen und diese Jahreslosung sozusagen mal ein bisschen tiefer ausloten und habe heute das Unterthema Barmherzigkeit öffnet Türen. Und dazu lese ich ein kleines Stück aus Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. Als die Zahl der Jünger zunahm, also die Zeit des Entstehens und des Wachsens der Gemeinde nach dem Pfingstwunder in Jerusalem, da erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Das heißt, in diesem Stück wird einfach deutlich, dass in der Synagogengemeinde alle, die sich dort hinhalten, zwei Gruppen waren, zwei erkennbar unterschiedliche Gruppen. Einmal die Hebräischen, das heißt, das sind Leute, die von Natur aus geboren zum Volk Israel gehörten. Und dann die Griechischen, das waren also Heiden, die aber den Glauben angenommen hatten, den jüdischen, und die deswegen auch zur Gemeinde gehörten. Und die dann aber auch zu Christus gefunden hatten, die sich hatten taufen lassen vielleicht. Schon, und die waren im Umfeld der Gemeinde also nun angesiedelt. Was aber trotzdem natürlich bleibt, und das kennen wir auch, Menschengruppen haben eine eigene Kultur, ein eigenes Verständnis, eine eigene Lebensweise aufgrund ihrer Herkunft. Und so hat man in der Gemeinde, obwohl man ja eins ist, trotzdem Strömungen und Gruppen. Und das ist hier ja offensichtlich auch der Fall mit den hebräischen und den griechischen Juden. Da sprachen die Zwölf, also die Apostel, die riefen die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tisch dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben. und die voll Geist und Weisheit sind, die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Die Rede gefiel der ganzen Menge gut und sie wählten Stephanus, einen Mann voller Glauben und Heiligem Geist, Philippus, Timon, Nikanor, Prochorus, Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Die stellte man vor die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. An sich wird hier eigentlich gar nichts Weltbewegendes erzählt. Unter den Witwen wird eine Gruppe offensichtlich vernachlässigt, wie es oft so ist. Man merkt, der gute Wille alleine reicht nicht aus. Hilfe, Barmherzigkeit muss offensichtlich hier organisiert werden. Und die Apostel sagen, es ist nicht recht, dass wir, die wir eigentlich am Wort Gottes dienen sollen, predigen und lehren, jetzt damit beschäftigt sind. Wir müssen es in andere Hände geben, was deutlich macht, Diakonie und Wortverkündigung dürfen überhaupt nie gegeneinander ausgespielt werden. Es ist ja auch nicht so, dass die Apostel sagen, das ist nicht so wichtig, wir wollen uns hier mit feineren Dingen beschäftigen, als mit den banalen Alltagsdingen. Offensichtlich haben sie es ja getan. Deswegen sagen sie ja, der Dienst am Wort wird jetzt vernachlässigt. Warum denn? Weil sie anderes taten, nicht? Und da kamen sie zu dem Ergebnis, das ist keine gute Dauerlösung. Und deswegen werden hier 7 Männer eingesetzt, die die Armenversorgung organisieren sollen, damit alle bedacht werden. Und das Ergebnis davon ist, das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß. Die Apostelgeschichte berichtet von einem rasanten und überraschenden Wachstum der Gemeinde und an einigen Stellen in der Apostelgeschichte wird diese Aussage wiederholt, dass die Gemeinde sehr stark anwächst und die Zahl der Gläubigen zunimmt. Und wenn man schaut, in welchen Zusammenhängen das stattfindet, dann muss man sagen, das sind ganz elementare Dinge, die die Gemeinde betreffen. Ein Zusammenhang ist zum Beispiel, dass sich eine Verfolgung zeigt. Die Apostel werden bedroht, sie werden geschlagen, ins Gefängnis geworfen und dann kommen sie aber in die Gemeinde zurück, danken Gott, dass sie würdig waren, um Christi willen Schmach und Schande zu ertragen und beten in der Gemeinde, dass Gott ihnen wieder Zuversicht und Kraft gibt, ihren Dienst weiterzutun, trotz Bedrohung. Und dann gibt es ein großes Wachstum der Gemeinde. Verfolgung ist hier der Zusammenhang. Die Gemeinde leidet demütig Verfolgung, bleibt aber treu. Es kommt zu Wachstum. Und hier in Apostelgeschichte 6, Barmherzigkeit. Die Gemeinde hat in ihrer Mitte Leute, die übersehen werden, die bedürftig sind. Sie organisiert diese Hilfe, dass sie wirklich gut funktioniert und stattfindet. Und das Ergebnis, Gemeindewachstum. Und deswegen der Titel für diese Predigt, Barmherzigkeit öffnet Türen. Es ist natürlich ganz selbstverständlich, dass Menschen, die Barmherzigkeit erfahren oder die sehen, dass Barmherzigkeit geübt wird, dadurch auch innerlich aufgeschlossen werden, auch der Botschaft zuzuhören. Es ist in den folgenden Jahrzehnten der Gemeinde, der Urgemeinde so gewesen, dass überall im Römischen Reich, wo christliche Gemeinden vorhanden waren, es ein wesentlicher Grund war dafür, dass die Gemeinden wuchsen, dass die Umgebung sah, hier sind Menschen, die ein ganz anderes Miteinander leben, als es üblich ist. Seht, wie haben sie einander so lieb, ist überliefert als eine Aussage eines, ich glaube, römischen Statthalters oder irgendeines berühmten, ich habe es vergessen, aber da ist es niedergelegt, dass das die Rede ist, die über die christlichen Gemeinden im Umlauf war. Seht, wie haben sie einander so lieb. Und zwar über die Grenzen gesellschaftlicher Gruppen hinweg. Ob freier Bürger, römischer Bürger oder Sklave oder Niedriglohnarbeiter, Tagelöhner, egal, in der Gemeinde alle gleich. Was ein Mensch wert ist, das zeigt sich immer am Umgang mit denen, die schwach sind, die Hilfe brauchen und die damit für die anderen zur Belastung werden. was ein Menschenleben wert ist in einer Ideologie oder auch in einem persönlichen Menschenleben, einer Bewertung, die jeder für sich vornimmt, das zeigt sich am Umgang mit denen, die schwach sind und Hilfe brauchen. Und da war es in der römischen Antike so, dass ein Menschenleben überhaupt gar nichts galt. 90% waren sowieso unfrei. Ihr Leben war völlig egal. Ein Sklave war gehandelt wie eine Sache. Er konnte erschlagen werden. Niemand wurde dafür zur Rechenschaft gezogen. Galt als vollständig Besitztum seines Eigentümers. Und die Armen, die verstarben und denen man kein Begräbnis zukommen lassen konnte, die wurden über die Stadtmauer geworfen. Und das haben christliche Gemeinden nicht mitgemacht, sondern sie haben gesagt, das Leben eines Menschen ist heilig, immer, jeder Mensch. Die der Kirche nachgesagte Leibfeindlichkeit hat keinen Anlass und keinen Grund in der Bibel. Und sie ist in der Tat auch eine recht späte Entwicklung im Christentum. Erst in späteren Jahrhunderten zum Mittelalter hin hat sich das so herausgeprägt. Aber selbst da muss man sagen, wirklich leibfeindlich ist der christliche Glaube nie gewesen. Ganz im Gegenteil, er ist ausgesprochenermaßen leibfreundlich. Denn das Zeugnis des christlichen Glaubens ist, dass ein Mensch zum Bilde Gottes geschaffen ist mit Leib, Seele und Geist. Und deswegen anders als in den Philosophien der Antike, insbesondere der griechischen, hat man nicht gesagt, naja, der Geist oder die Seele ist alles und der Leib ist ja sowieso vergänglich und niedrig und unwichtig, sondern man hat gesagt, der ganze Mensch ist ein Ebenbild Gottes und ist heilig und würdig. Und diese Würde hört nicht auf, wenn ein Mensch gestorben ist. Und deswegen hatte man eben Achtung auch vor dem Leib eines Verstorbenen. Den wirft man nicht einfach irgendwo hin, damit er da verwest oder von Tieren aufgefressen wird, sondern der wird ordentlich bestattet. Das heißt, man erweist einem Menschen, auch wenn er gestorben ist, diesem Leib Ehre. Und das ist Ausdruck christlichen Denkens und christlichen Lebens von Anfang an gewesen. Und es ist natürlich nachvollziehbar, dass ein Mensch, der nie in seinem Leben jemals gemerkt hat, dass er etwas wert ist, weil er einfach nichts galt in der Gesellschaft, dann auf einmal in eine Gemeinde kommt, wo er spürt, hier ist nicht einfach mit Jesus Christus ein neuer Gott neben andere Götter getreten, sondern hier ist eine völlig neue Religion, hier ist ein völlig neues Weltbild, ein völlig neues Menschenbild, ein ganz anderes Gottesbild. Und in dieser Religion geht es um mich durchaus. Es geht nicht darum nur, dass ich irgendwo hingehe und ein Räucheropfer bringe. Es geht nicht vorwiegend um meine Spenden oder um meine Leistungen, sondern es geht wirklich um mich. Und das ist klar, dass Menschen ihr Herz öffnen für die biblische Botschaft, wenn sie so wahrgenommen und ernst genommen werden und geliebt werden. Und deswegen öffnet Barmherzigkeit die Tür in dieser Richtung, weil Menschen ihr Herz öffnen. Wenn man von der anderen Seite schaut, kann man sagen, Barmherzigkeit öffnet dem Wort Gottes eine Tür, damit es zu den Menschen kommen kann. Barmherzigkeit ist ein Lebensstil, der einen Raum schafft, in dem das Reich Gottes wachsen kann und das Wort Gottes sozusagen einen Weg bereitet bekommt zu den Menschen. Es gibt viele Türöffner für das Wort Gottes. Musik ist zum Beispiel auch ein Türöffner. Aber heute geht es ja um Barmherzigkeit. Und das heißt, von Anfang an ist klar, dass Diakonie und Wortverkündigung nie gegeneinander ausgespielt werden können. Sie gehören immer unmittelbar zusammen. Und auch wenn natürlich die Hilfe für die Bedürftigen von den Gläubigen geleistet wurden um der Menschen willen, ist es doch zugleich so, dass sie damit auch elementar einen Verkündigungsdienst geleistet haben. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Denn die Jünger wollten das gerne wissen, nicht? Wann kommt das Reich Gottes? Wie kommt es? Und Jesus kehrt ihren Blick um und sagt, es ist schon mitten unter euch, es ist in eure Hände gegeben. Es ist keine abstrakte Idee von etwas Zukünftigem alleine, sondern es kann auch hier und jetzt erfahrbare Realität sein. Womit wo das Miteinander von Menschen von Barmherzigkeit geprägt ist, da sind schon Züge des Reiches Gottes vorhanden. Ein Abbild. Im Reich Gottes heißt es, wird Gott alle Tränen abwischen von den Angesichtern. Und es wird kein Leid mehr sein. Wenn aber hier in unserer Welt, wo viele Tränen sind und durchaus viel Leid, Menschen einander ihre Tränen abwischen und Leid lindern, richten sie eine Wirklichkeit auf, die vom Reich Gottes ein Zeugnis gibt. Und es ist wie eine Tür, die da geöffnet wird, dass in unserer Mitte etwas Gestalt gewinnt, was Gott einmal vollenden wird. Ein anderes kurzes Textstück aus der Apostelgeschichte zeigt noch eine andere Dimension, inwiefern Barmherzigkeit Türen öffnet. Das ist jetzt eine ganz andere Blickrichtung. Wir lesen dort von einem Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, der war ein Hauptmann einer Kohorte. Und es heißt hier, der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus. Er gab viele Almosen für das Volk und betete immer zu Gott. Dieser hatte eine Erscheinung. Er sah um die 9. Stunde des Tages deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten, der sprach zu ihm, Cornelius. Er aber sah ihn an, er erschrak und fragte, Herr, was ist? Und der Engel sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen, dass er ihrer gedenkt. Und nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der ist zu Gast bei einem Gerber, Simon, dessen Haus am Meer liegt. Hier jetzt in einer ganz anderen Richtung gesehen, Cornelius, kein Jude, kein Angehöriger des Volkes Gottes, aber ein gottesfürchtiger Mann, der Gott sucht, deswegen betet er. Und ein Mann, der Barmherzigkeit hat und sie lebt, indem er Almosen gibt, viele, für die Armen. Und diese Barmherzigkeit, die Cornelius übt, öffnet ihm eine Tür bei Gott. Denn der Engel sagt ganz deutlich, deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen. Im Protestantismus ist es ja wirklich ein wichtiges Thema, ein Standardthema zu betonen, der Mensch wird gerecht, nicht durch Werke, sondern allein durch Glauben. Das ist das große Reformationsthema. Wir verdienen uns nicht den Himmel. Wir arbeiten nicht unsere Schuld ab, indem wir irgendwelche Bußleistungen vollbringen. Das ist das große, wichtige Thema gewesen. Nein, wir kriegen einen Platz an Gottes Tisch geschenkweise. Das ist alles richtig und wahr. Allerdings muss ich auch mal etwas Kritisches im Blick auf die protestantischen Kirchen sagen, nicht immer nur im Blick auf die katholischen. Diese Verkündigung ist in Teilen so weit überzogen worden, dass man im Protestantismus manchmal den Eindruck hat, es sei völlig egal, was wir tun oder nicht tun. Dem ist freilich nicht so. Dieser Mann hat Barmherzigkeit gelebt und es wird ganz deutlich gesagt, dass diese Almosen und seine Barmherzigkeit vor Gott gekommen ist. Es ist Gott nicht egal, wie ein Mensch lebt. Ganz bestimmt nicht. Dass Cornelius sich durch seine Almosen den Himmel nicht verdienen konnte, das geht aus dem Text freilich auch ganz deutlich hervor, denn was unternimmt Gott? Gott arrangiert ja hier dann ein Treffen, ne, zwischen Cornelius und Petrus, sagt, lass den Petrus holen. Was sollte Petrus bei Cornelius? Das Evangelium sollte er ihm verkündigen. Denn da war ein gottesfürchtiger Mensch, der Gott suchte und der Barmherzigkeit übte, was bei Gott nicht egal ist, was angesehen wird von Gott. Und Gott schickt ihm den Apostel Petrus, damit der ihm das Evangelium verkündigt, was darin besteht, dass Gott sich über uns erbarmt hat und unsere Schuld vergeben in Jesus Christus, der gestorben ist und auferstanden. Und Cornelius wird diese Predigt hören. Und er wird freudig sein. Und das Ende der Geschichte ist, dass er getauft wird. Und mit dieser Taufe wird ihm das Bürgerrecht im Reich Gottes zugeeignet, rechtmäßig, aufgrund seines Glaubens. Aber seine Barmherzigkeit war ein Türöffner. bei Gott. So wie Jesus auch in der Bergpredigt sagt, seid barmherzig, er sagt es als Seligpreisung, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Cornelius, der barmherzig war, der erfährt Barmherzigkeit von Gott. Und die besteht darin, dass Gott ihm verkündigen lässt, deine Sünden sind dir vergeben um Jesu Willen und du kannst ein Kind und ein Erbe Gottes werden. Das ist in der Tat etwas Großartiges. Mehr Barmherzigkeit kann man nicht bekommen als die. Und deswegen sehen wir auch in dieser Geschichte, dass Werke der Barmherzigkeit, Diakonie, nicht losgelöst werden können von der Verkündigung des Evangeliums. Es gehört beides zusammen. In der Urgemeinde, wo man sieht, christliches Leben erschöpft sich nicht im freundlichen Miteinander und in der Diakonie, sondern die Apostel sagen, wir wollen die Wortverkündigung wieder ernst nehmen. Ne? Und hier, christliches Leben erschöpft sich nicht in barmherzigen Leben und im Almosen geben. Das Wort soll auch gehört werden. Cornelius wird getauft. Aber wir sehen genauso, das Evangelium, die Predigt alleine, die machen auch noch kein christliches Leben aus. Es gehört dazu ein Verhalten, das Gott entspricht. Seid barmherzig, so wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Darum heute zu dem Thema Barmherzigkeit öffnet Türen. Sie öffnet Türen in den Herzen der Menschen, dass sie aufgeschlossen sind der Botschaft gegenüber. Sie öffnet die Türen für das Wort Gottes und für seinen Geist, damit er eine Bahn hat zu den Menschen. Sie öffnet dem Reich Gottes selbst die Tür, weil es unter uns dann wächst. Und sie öffnet uns auch eine Tür bei Gott, wenn wir barmherzig sind. Denn wenn Gott schon den Hauptmann Cornelius nicht übersehen hat, der gar nicht zum Volk Gottes gehörte und gar nicht getauft war, gar nicht wusste, an welchen Gott er da eigentlich glauben soll, wenn Gott seine Barmherzigkeit schon ansieht und ihm dann so viel schenkt, was glaubst du, wird Gott vorübergehen an deiner Barmherzigkeit, wenn du sie übst? Sie wird nicht übersehen sein. Es ist bei Gott nicht egal, wie wir umgehen mit unserer Zeit, mit unserem Besitz, mit unseren Möglichkeiten. Der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Denn seine